Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln.
Wenn man in der Oper sitzt oder im Vortrag, dann heißt es dann manchmal schon so Psst oder man kriegt so einen total genervten Seitenblick. Oder zu Hochzeiten während der Corona-Pandemie, da war es ganz schlimm, da hat man dann so einen vorwurfsvollen oder vielleicht auch panischen Blick bekommen. Aber eigentlich hustet ständig irgendwo irgendjemand. Man hustet sogar öfter, als man das selbst für sich wahrnimmt. Aber ist denn dieser Husten, den man immer mal hat, ist der auch harmlos? Ich bin Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie zuhören.
Es ist ehrlicherweise sehr gut, sich zu bewegen, wenn man Husten hat, weil man nämlich das Sekret in Bewegung bringt. Und deswegen ist Sport hervorragend, um besser abhusten zu können.
Husten an sich ist erstmal ein Schutzreflex. Also da ist irgendwas, was unsere Atmung blockiert, das reizt uns und dann husten wir. Aber es gibt sehr viele verschiedene Arten von Husten, verschiedene Ursachen und auch verschiedene Therapieformen. Und das alles möchte ich heute zusammen mit Frau Dr. Urte Sommerwerk in dieser Folge über den Husten klären und genauer definieren. Frau Dr. Sommerwerk, Sie sind Chefärztin der Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin im Krankenhaus der Augustinerinnen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Und ich habe schon sehr, sehr viele Bereiche vorgelesen, in denen Sie tätig sind, in denen Sie arbeiten. Das heißt ja schon mal, Husten ist wahrscheinlich nicht so eine klar definierte Sache.
Nee, ehrlicherweise ist Husten ja so ein Konglomerat, also ein Mischmasch von irgendwas. Und man weiß auch nicht so genau, was ist dann nun die Ursache. Und das. Deswegen gibt es uns Lungenärzte, um das herauszufinden.
Was gibt es denn für Arten von Husten?
Also ich glaube, für den Patienten ist es sehr häufig so die Unterscheidung produktiver Husten oder unproduktiver Husten. Das ist eine Unterscheidung, die hilft uns als Arzt nicht so unbedingt. Für uns ist eher interessant, ist das jetzt ein akuter Husten? Das heißt, hat der Patient vielleicht eine Infektion gehabt? Liegt jetzt vielleicht ein paar Tage zurück, dass er Fieber gehabt hat? Hat er sich schlecht gefühlt? Hat er so einen grippalen Infekt gehabt? Wir wissen ja alle im Moment, wie das mit dem Covid ist und wir wissen alle, wie das ist, wenn man hustet und morgens aufsteht und eigentlich gar nicht zur Arbeit will. Aber über diesen Husten wollen wir eigentlich heute nicht reden, der sich so an eine Infektion anlegt, sondern wir wollen über chronischen Husten reden. Und dann ist ja erstmal die Frage, was ist denn gemeint mit chronischem Husten? Und wir reden dann über Husten, der so mindestens 8 Wochen anhält. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit.
Und unterscheidet der sich auch in der Intensität? Also es gibt das ja auch manchmal, dass man einen Infekt hatte und dann hustet man, obwohl es einem schon wieder ganz gut geht, immer noch so ein bisschen. Und man hustet so ein bisschen vor sich hin. Hat der chronische Husten aber vielleicht auch so eine Definition über die Intensität?
Ehrlicherweise nein. Ich glaube, es ist wirklich ein ganz großer Begriff und man muss noch ein bisschen in die Ursachen reingehen, um herauszufinden, was man eigentlich meint. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt Hustenstärke 1 bis 5 oder sowas, sondern man sagt, also eigentlich ist das so ein Husten, der eben sehr lange dauert über die Zeit hinaus. Und dann ist einfach die Frage, wo kommt er her?
Und selbst als Person kann ich gar nicht erkennen, ob ich chronischen Husten habe oder nicht?
Naja, also mindestens dann, wenn sie nachts aufwachen, wird es ja unangenehm. Und das ist eben auch, was viele Patienten häufig berichten, dass sie insbesondere nachts eben ein Problem haben. Und das ist das, was wir als Lungenärzte eben versuchen herauszufinden, wie ist die Anamnese, also wie ist die Geschichte dieses Hustens. Und deswegen sind diese Fragestellungen, warum und wie lange haben Sie das denn schon und was ist vorher gewesen und haben Sie irgendwas dazu getan, haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen oder haben Sie sonst irgendwelche Krankheiten? Also die Anamnese ist besonders wichtig für uns, wenn es sich um den chronischen Husten handelt.
Was stellen Sie denn dann so fest an Ursachen beim chronischen Husten? Wo kommt der her?
Ja, also dann wird es natürlich, also wenn wir die Anamnese gemacht haben, dann machen wir natürlich auch ein paar Untersuchungen. Und üblicherweise ist das ja der Hausarzt, der dann erstmal aktiv wird. Das heißt, man geht ja nicht sofort zum Lungenfacharzt. Aber also die Anamnese ist erstmal wichtig und da neben den Fragen, die ich eben so gestellt habe, ist natürlich eine zweite Frage immer, sind Sie Raucher oder sind Sie kein Raucher? Und die nächsten Fragen, die wir so stellen, sind so, haben Sie das schon sehr lange? Und wie, also wenn das jetzt ein erwachsener Patient ist zum Beispiel, haben Sie das auch in der Kindheit schon gehabt? Ist das in der Familie bekannt? Gibt es irgendwelche Auslöser? Und dann sind wir schon sehr nah an dieser Thematik Asthma zum Beispiel. Und dann frage ich natürlich als Allergologe nach Allergien und solchen Dingen. Also es gibt sehr viele Fragen, die man stellen muss. Und wenn man diese Fragen dann sehr umfangreich gestellt hat, dann fängt man irgendwann auch mal an zu untersuchen. Das heißt, man macht eine körperliche Untersuchung bei dem Patienten und man hört die Lunge mit einem Stethoskop ab. Und das ist für uns Ärzte schon sehr gewinnbringend, weil man hört sehr viel über der Lunge. Und ehrlicherweise, ich fasse immer Patienten auch gerne an. Das heißt, ich kann auch sehr gut fühlen, ob der Patient zum Beispiel Sekret in seiner Lunge hat oder ob das ein trockener Husten ist. Das ist eben auch noch ein Riesenunterschied.
Und wenn Sie hören, dann muss ich nochmal nachfragen, was können Sie hören?
Also das gibt einen Haufen Geräusche, die man hören kann. Also so, vielleicht weiß man das eher so beim Herz, dass man, wenn man zum Beispiel bei einer Ultraschalluntersuchung beim Herzen ist, dann hört man so Dinge. Und bei der Lunge reden wir natürlich über Rasselgeräusche. Und wenn Sie eine Erkältung haben, dann hören Sie es manchmal selber, dass man so hustet und dann hört man so, da ist ja irgendwie Schleim drin und dann hört sich das so brodelig an. Dann denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und eigentlich ist es immer, eigentlich besser, man hat so ein Sekret, was man raushusten kann, als wenn man so einen trockenen Husten hat. Und wir hören dann über der Lunge, sagen wir, ohrnahe Rasselgeräusche. Und das ist dann meistens ein Zeichen für eine Bronchitis, also eine Entzündung der Bronchien. Oder eben auch feinblasige Rasselgeräusche. Das kann dann ganz viel sein. Das kann eben eine Lungenerkrankung sein, das kann aber auch eine Herzerkrankung sein. Und man muss schon relativ erfahren sein, um diese ganzen Geräusche zu differenzieren. Deswegen bringen wir das unseren Studenten, also den Medizinstudenten auch sehr häufig bei.
Aber bestimmt gehen Sie noch einen Schritt weiter bei der Diagnose, oder? Mhm. Also das Hören und das Fühlen reicht wahrscheinlich nicht aus.
Genau. Also wir hören natürlich drauf, dann gucken wir uns den Patienten natürlich im Ganzen an. Das heißt, ist das ein Patient, der schon chronisch krank aussieht oder ist der einfach akut krank und erzählt eine Geschichte, die erst ein paar Tage geht? Oder ist das ein Patient, der vielleicht Untergewicht hat und der vielleicht seine Atemhilfsmuskulatur einsetzen muss? Das heißt, das sehen wir, wenn wir den Patienten ausziehen, dass er eben sehr Atemanstrengungen hat. Und das, dann sehen wir den Patienten schon an, welche Krankheit er hat.
Welche Krankheiten kann es geben?
Ein Haufen. Das ist ja die Lungenheilkunde.
Ja.
Und ich würde mal so grob unterteilen. Also deswegen hatte ich die erste Frage gestellt mit dem Rauchen. Mhm. Das ist immer wichtig, weil Raucher haben natürlich eine große Eigenschaft, eine Lungenerkrankung zu entwickeln. Das heißt, es beginnt eigentlich bei einer akuten Bronchitis. Das heißt, man hat Husten über längere Zeit und man hat morgendlichen Auswurf. Das ist so, was wir die Patienten fragen. Haben Sie morgendlichen Auswurf? Und die Männer üblicherweise erzählen, ja, ja, klar, ich musste am Waschbecken erstmal ordentlich in das Waschbecken husten. Und die Frauen, und das ist vielleicht für den späteren Verlauf unseres Gesprächs wichtig, die Frauen husten nicht. Also die Herren der Schöpfung würden so richtig Luft holen, einen großen Druck aufbauen und dann husten die wirklich ganz kräftig. Und dann kommt das Sekret raus. Die Damen würden immer vornehm husten und viel zu leise und viel zu wenig Kraft. Das heißt, sie würden auch immer die Hand natürlich davor halten. Gesellschaftlich ist es ihnen anerzogen, dass sie eben sehr vorsichtig nur hüsteln und sie schlucken auch das Sekret eher runter als Männer. Und Männer sind so eher, das sind aber auch die, die zum Beispiel morgens auf der Visite schon stramm vor ihrem Bett stehen. Und die Frauen sind eher so, dass sie so eher hinfällig sind und dass sie eben sich gesellschaftlich anerzogen so benehmen, dass sie eben nicht aushusten.
Und noch, wenn wir nochmal zu den Krankheiten zurückgehen,
ja.
Die Lunge an sich kann auch wirklich krank sein. Also das denkt man auch immer, wenn man hustet.
Ja.
Und man spürt das auch in der Lunge und die Atemmuskulatur, die zieht sich zusammen. Vermutet man auch, dass vielleicht die Lunge krank ist. Und die Lunge kann auch krank sein beim chronischen Husten.
Also ich glaube, man muss schon unterscheiden, die chronische Bronchitis, also die akute Bronchitis, hatte ich eben gesagt, dann gibt es eben die chronische Bronchitis, eben auch Husten über 8 Wochen hinaus. Und das ist das, was die Patienten auch sagen, ich habe es doch an den Bronchien, ich habe es doch nicht an der Lunge. Natürlich sind die Bronchien im Grunde die großen Autobahnen, die die Lunge führen. Die Lunge ist ja im Grunde ein weicher Schwamm und da findet der Gasaustausch zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid statt. Und an sich, jetzt zum Beispiel bei dem Raucher, sind eher die Bronchien erstmal beteiligt. Das heißt, es sind Atemwegsverengungen, die dazu führen, dass die Luft nicht so gut rein und vor allen Dingen nicht wieder rauskommt. Und dabei kann es zum Beispiel dazu kommen, dass der Patient zu wenig Sauerstoff hat oder, wenn er schwer krank ist, dass er eine erhöhte Kohlensäure hat.
Ich habe jeden Gast, der hier bei mir am Mikrofontisch sitzt, 3 Wörter mitgebracht. Und man soll versuchen, kreativ einen Zusammenhang zwischen dem Podcast oder dem Thema der Folge und eben diesem Wort herzustellen. Und das erste Wort wäre Österreich. Welchen Zusammenhang finden Sie da zu chronischem Husten?
Okay, Österreich. Also da wird mir als erstes einfallen, dass in Österreich sind natürlich die Berge. Und die Frage ist, was passiert mit Husten in der Höhe? Und da ist es immer von Interesse, dass ein Patient, der eine chronische Lungenerkrankung hat, vorher mit seinem Lungenarzt spricht, ob er in die Höhe fahren sollte. Weil wenn die Alpen zum Beispiel über 1000 oder 2000 Meter liegen, dann kann es durchaus sein, dass ein Patient zu wenig Sauerstoff hat. Und deswegen ist es wichtig, vor seinen Lungenarzt aufzusuchen.
Wie ist es mit dem Darmfahrrad?
Ja, das Darmfahrrad, das ist, da sitzt die Dame drauf, das ist die, die nicht so besonders hustet. Und es ist ehrlicherweise sehr gut, sich zu bewegen, wenn man Husten hat, weil man nämlich das Sekret in Bewegung bringt. Und deswegen ist Sport hervorragend, um besser abhusten zu können.
Ist das wirklich so? Weil eigentlich soll man ja immer eine Sportpause machen, wenn man krank ist.
Nee, das ist ein großer Irrtum. Also das haben wir ja früher auch zu Patienten gesagt. Also Patienten mit einer chronischen Lungenerkrankung, das sind die, oh, fass die bloß nicht an, die bleiben im Bett liegen. Nein, auf keinen Fall. Wir wissen ganz genau, dass Patienten in Bewegung gebracht werden müssen, weil sie mit der Muskulatur, mit der sie trainieren, auch gleichzeitig ihre Lunge beschützen. Nämlich, weil sie viel besser atmen, wenn die Muskulatur trainiert ist. Das heißt, Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen gehen bei uns auch im Krankenhaus zum Sport. Das heißt, wir gehen in einen Sportraum, es gibt Sportlehrer, die mit diesen Menschen trainieren. Und in der akuten Verschlechterung, also in einer akuten Exazerbation, sagt man dazu, das wissen die Patienten auch, dass das heißt, so dieses Fremdwort so heißt, da kommt es zu einer akuten Verschlechterung. Auch in diesem Stadium können Patienten trainieren und wir wissen, dass sie dann wieder schneller gesund werden.
Okay, das ist spannend. Wir nehmen aber trotzdem noch das dritte Wort mit, bevor wir weiter bei der Behandlung sind, die Trillerpfeife.
Ah ja. Also eine Trillerpfeife, wenn Sie den in den Mund nehmen, ist das ein Widerstand. Und das ist eine exzellente Methode, um bei Patienten, die eine Überblähung ihrer Lunge haben, besser ausatmen zu können. Das ist ein Hilfsmittel, was wir sehr viel in Anspruch nehmen. Ich will nicht sagen eine Trillerpfeife, weil sonst würden ja alle Patienten trillernd über den Flur laufen. Aber was wir machen, die nehmen alle einen Strohhalm in den Mund. Und damit steigt der Atemwegswiderstand und die Überblähung macht ihnen nicht so große Probleme. Vielleicht kann man das so nachvollziehen. In der Corona-Pandemie haben wir alle diese Masken aufgehabt. Das heißt, wir hatten auf einmal einen erhöhten Atemwegswiderstand. Und wenn Sie dann zwei Treppen gestiegen sind, haben Sie gedacht, oh Gott, ich habe eine Lungenerkrankung, habe ich ehrlicherweise auch selber gedacht. Mhm. Und eigentlich ist es nur der Widerstand, der das Atmen so schwierig macht. Aber für jemanden, der überbläht ist, ist das eine exzellente Methode, um besser atmen zu können.
Gehen wir weiter zur Behandlung. Sie hatten schon so viele verschiedene Krankheiten aufgezählt, die man haben kann und wo dann eben der chronische Husten ein Zeichen dafür ist, dann gibt es bestimmt auch viele verschiedene Behandlungsmethoden. Sie hatten eben den Sport schon angesprochen, dass man in Bewegung kommt, dass man auch die Atemmuskulatur trainiert, um abhusten zu können. Was gibt es noch für Methoden oder Behandlungen?
Genau, also bevor man jetzt anfängt, für jeden eine Behandlung zu nennen, muss man ehrlicherweise nochmal vorher genau klären, was ist die Ursache. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es so eine Leitlinie, ich habe es ehrlicherweise vorher nochmal extra nachgelesen, und es gibt so Red Flags, sagt man dazu. Also so rote Flaggen, dass man sagt, okay, also gewisse Leute muss man sehr schnell diagnostizieren und bei manchen kann man auch sich ein bisschen Zeit lassen. Also wenn man zum Lungenfacharzt will, dann braucht man manchmal 6 Monate, um da einen Termin zu bekommen. Und das hat auch eben Gründe, weil gewisse Sachen können auch warten und manche Sachen müssen schnell diagnostiziert werden. Das ist zum Beispiel Luftnot, also Husten auch bei einer Herzinsuffizienz. Das heißt, wenn Patienten zum Beispiel gleichzeitig dicke Beine haben, dann ist es wahrscheinlich eher ein Herzproblem. Ja, wenn die Patienten blaue Finger haben zum Beispiel, dann kann es ein Herzproblem sein, es kann aber auch ein Lungenproblem sein. Und wenn Patienten dauernd husten und zum Beispiel gleichzeitig auch Blut abhusten, dann muss man immer auch an einen Lungentumor denken und eine bösartige Erkrankung. Diese Patienten können natürlich nicht ein halbes Jahr warten, sondern müssen eben sehr schnell diagnostiziert werden. Das heißt, sie werden auch bei jedem Lungenfacharzt sofort einen Termin bekommen und dann geht es weiter mit der Bildgebung. Und es gibt einen Husten, der auch zum Beispiel mit Bluthusten einhergeht und dann kann es sein, dass dahinter eine Lungenembolie steckt. Das bedeutet, dass ein kleines Blutgerinnsel zum Beispiel aus einer tiefen Beinvenenthrombose in die Lunge geschossen ist und ein großes Gefäß der Lunge verstopft und zu einer akuten Atemnotattacke führt. Deswegen, bevor man jetzt sagt, ich therapiere jetzt alles irgendwie mit irgendwelchen Hustenmitteln, muss man genau wissen, was ist die Ursache.
Und der Husten an sich, wird eigentlich der Husten therapiert oder eher die Ursache, wo es herkommt, von denen, die Sie gerade auch aufgezählt
haben? Sehr gute Frage. Und das ist eben diese Klärung der Ursachen. Das ist so unglaublich wichtig. Und bevor man also jetzt zur Therapie schreitet, muss man sich ein paar Hilfsmittel nehmen. Und ich hatte gesagt, Anamnese, körperliche Untersuchung. Und dann wissen alle Patienten, dann muss mal eine Bildgebung gemacht werden. Da kann man sagen, ein Röntgenbild ist vielleicht hilfreich. Teilweise ist es aber auch besser, direkt eine Computertomographie der Lunge zu machen, um dann zu gucken, ist da irgendwas, was die Ursache sein könnte. Und das zweite Hilfsmittel für einen Lungenfacharzt ist diese Lungenfunktionsprüfung. Und die ist eben sehr wichtig, um diesen Husten auch zu klären. Also in der Lungenfunktionsprüfung, das ist das, wo man in diesem Glaskasten sitzt, das nennt sich Bodyplethysmographie. Und da draußen sitzt einer und sagt einem, was man so machen muss. Dann sagt er, also mal tief Luft holen und jetzt mal ganz schnell ausatmen. Das ist der FEV1, das ist das, was man in einer Sekunde auspusten kann. Und daran kann man sehen, ob die Atemwege verengt sind. Und das ist ein ganz wichtiger Marker, um festzustellen, habe ich zum Beispiel ein Asthma oder habe ich eine COPD, also diese Raucherlunge, oder habe ich eine ganz andere Erkrankung. Und trotzdem kann es sein, wenn diese Lungenfunktion noch normal ist, dass die Patienten zum Beispiel einen eben doch chronischen Husten haben und sie haben vielleicht eine bronchiale Hyperreagibilität, das heißt eine Übererregbarkeit der Bronchien, wenn sie zum Beispiel in kalte Luft gehen oder wenn sie eine Treppe hochsteigen oder wenn sie Sport machen. Und das ist eben sehr häufig, was nach einer Atemwegsinfektion übrig bleibt als chronischer Husten eben über 8 Wochen hinaus, dass diese Patienten eben ein Dauerhusten haben und insbesondere nachts aufwachen und sagen, oh, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo man dann hinterher sagt, okay, in der Lungenfunktion haben wir dies und das festgestellt und die Geschichte ist ganz typisch. Und dann würde man zum Beispiel so einen Patienten mit einer bronchialen Hyperreagibilität mit einem Cortisonspray behandeln. Und das muss er natürlich lernen, wie er das anwendet und er darf es nicht zu kurz anwenden. Die meisten Patienten haben ja Angst vor Cortison. Ist auch nicht so ganz unberechtigt, aber ein Cortisonspray vernünftig angewendet über 4 Wochen lässt eigentlich jeden Husten verschwinden.
Cortisonsprays, die kennt man. Das sind wie diese Art Asthma-Sprays.
Genau.
Ja? Und die haben die gleiche Funktion?
Ja, genau. Also das sind meistens, da kommt schon der chronische Husten. Also meistens haben wir bei dieser Indikation, also bei der bronchialen Hyperreagibilität, haben wir 2 Medikamente da drin. Das heißt, ein Medikament, was die Bronchien erweitert. Und wenn die Bronchien erweitert sind, kommt dann das Cortison hinterher. Und das Cortison hat die Aufgabe, die Bronchialschleimhaut abzuschwellen. Und das liegt eben sehr häufig daran, nach einer Infektion kommt es zu einer Schwellung der Bronchien und durch das Cortison kann man das dann über Wochen abschwellen lassen. Es hilft nichts, das nur zu nehmen, wenn man akut Luftnot hat, sondern man muss es dann über 4 Wochen meist morgens und abends einnehmen.
Und dann wäre der Husten weg. Aber jetzt könnte ich ja, wenn ich hier zuhöre, mir denken, okay, ich besorge mir so ein Spray und dann ist mein Husten weg. Aber eventuell ist ja die Ursache damit noch nicht behoben. Also wenn man zum Beispiel vielleicht auch eine Allergie hat, Asthma hat, Probleme mit der Lunge.
Genau, also wir haben jetzt eben schon über die Raucher gesprochen. Das ist noch eine andere Thematik. Das Asthma haben wir jetzt besprochen. Asthma geht ja sehr häufig mit einer Allergie einher. Und bei der Allergie muss man eben auch genau gucken. Und viele Lungenfachärzte sind auch gleichzeitig Allergologen, wie ich auch. Das heißt, wir gucken, welche Allergie hat er denn? Und sind die Beschwerden zum Beispiel jahreszeitlich unterschiedlich? Ist das im Frühjahr anders als im Sommer? Und ist es in der kalten Jahreszeit anders als im Sommer oder so? Und hat der Patient neben dem Husten zum Beispiel Augenjucken oder läuft die Nase oder ist die Nase immer verstopft? Und dann machen wir diese Allergietestung, um das rauszufinden. Und dann kommt halt so häufig bei Patienten, die eben gar keine saisonale Schwankung hat, kommt zum Beispiel, der sagt, ja nee, also ich habe immer Augenjucken und die Nase ist immer dicht, dann kommt man sehr häufig auf den Übeltäter und das ist dann häufig die Hausstaubmilbe zum Beispiel, die zu so einem chronischen Husten führen kann.
Vielleicht gibt es manche, die hier zuhören, die sich jetzt auch so überlegen, ja, ich huste schon auch viel. Gibt es eine Art Leidensschwelle, wo Sie sagen, okay, ab diesem Zeitpunkt sollte man auch einen Arzt aufsuchen?
Ja, also ich glaube, wenn man so eine Kopplung hat, ich habe einen Infekt gehabt und es bleibt das irgendwie länger, so 1-2 Wochen, ich glaube, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. So ab 3-4 Wochen, glaube ich, sollte man schon überlegen, woran könnte es jetzt eigentlich liegen. Und dann gibt es natürlich so die üblichen Hausmittelchen, dass man so ein bisschen inhaliert oder den Kopf über so eine Badewanne hängt mit Dampf oder sowas macht. Das kann man auch alles machen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht gefährlich, dann abzuwarten. Aber ich würde mal sagen, so ab 4-8 Wochen. Und bei 8 Wochen würde ich schon sagen, dann lohnt es mal zum Arzt zu gehen. Und dann soll der eigentlich im Grunde entscheiden, was weiter passieren soll. Da passieren auch keine schlimmen Dinge, muss man keine Angst haben, dass man gleich Krebs hat oder so, sondern es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, warum man jetzt chronischen Husten hat.
Gibt es auch einen Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich zu spät dran, also jetzt huste ich seit Jahren so vor mich hin und mache dadurch vielleicht die Symptomatik oder auch die Erkrankung schlimmer?
Ganz bestimmt. Also man sollte schon eben nach einer gewissen Zeit zum Arzt gehen. Ich hatte jetzt diese Woche gerade eine Patientin, die 25 ist und die seit dem 16. Lebensjahr hustet. Sie ist aber auch bei vielen Ärzten schon gewesen und ich glaube, das ist ein großes Thema. Chronischer Husten wird sehr häufig die Ursache gar nicht geklärt. Und deswegen ist so wichtig, so erst zum Hausarzt gehen. Und der Hausarzt macht so diese üblichen Dinge, die wir auch eben besprochen haben, körperliche Untersuchungen, vielleicht eine kleine Lungenfunktion, macht mal so ein Röntgenbild, das kann der Hausarzt gut machen. Dann ist aber, glaube ich, der Facharzt gefragt, also der Lungenfacharzt, der Pneumologe, die dann weiterführende Untersuchungen machen. Und dazu gehört mit Sicherheit dann mal ein CT. Oder wenn man in der Anamnese feststellt, also in der Vorgeschichte, ja, da gibt es schon spezielle Dinge und das ist vielleicht nicht unbedingt allergisch, sondern ist eine ganz andere Geschichte. Zum Beispiel, dass Patienten sagen, ja, ich habe so mit saurem Aufstoßen zu tun. Das heißt, da könnte ein Reflux vorliegen, nennt sich das. Also wenn saurer Magensaft hochsteigt, kann es durchaus sein, dass dann nachts mal das in die andere Röhre, nämlich in die Luftröhre reinkommt und eben Patienten mit Reflux dann auf einmal einen refluxinduzierten chronischen Husten haben. Das müssen wir dann untersuchen und kommen wir weiter von dem Lungenfacharzt weg zu der stationären Abklärung. Das heißt, wir würden ja nur bei einem Bruchteil die Patienten vielleicht im Krankenhaus erst ambulant sehen und dann überlegen, welche Untersuchung müssen wir eigentlich machen. Neben diesem Reflux bin ich jetzt zum Beispiel auch noch Schlafmediziner und es gibt einen Haufen Leute, die zum Beispiel schnarchen. Und Schnarchen ist ja so gesellschaftlich irgendwie akzeptiert, dass Männer oder wie soll ich sagen, manchmal auch Frauen schnarchen. Schnarchen ist eigentlich hat eigentlich keinen Krankheitswert, aber es kann sein, dass diese Patienten auch eine Schlafapnoe haben. Das heißt, sie halten nachts irgendwie die Luft an und das kann dazu führen, dass sie auf einmal eben das Gehirn eine Weckreaktion bekommt und dabei kommt es zu einem Druckanstieg in der Luftröhre und dann kann es sein, dass sie impulsiv auf einmal so ein Schnarchgeräusch machen und dabei ein Arousal haben. Das nennt sich so eine Aufweckreaktion. Und dadurch, durch diese Druckveränderung, kann zum Beispiel saurer Magensaft auch wieder in die Luftröhre kommen. Das heißt, es gehört auch abgeklärt, ob diese Patientin eine obstruktive Schlafapnoe haben.
Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch einen Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt auch überlegen, ja, ich huste, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das chronisch ist oder was ich für einen Husten habe, weil Husten ist oft sowas, das macht man so nebenbei, da denkt man nicht viel drüber nach. Ja. Aber bevor man einen Arzt, erstmal den Hausarzt aufsucht, vielleicht haben Sie da eine Idee, was man quasi mitbringen kann oder was man zuvor für sich selbst abklärt.
Also ich wäre nicht so unbedingt der Ansicht, dass Sie lange abwarten sollen. Eher andersrum, Sie gehen lieber zum Arzt und lassen sich sagen, ja, ich habe das nicht und ich habe das nicht und ich habe das nicht. Und Sie können sich eigentlich beruhigt zurücklehnen. Und dann kommt, glaube ich, die Phase, wo Sie sagen können, okay, jetzt wende ich mich mal so auch der Homöopathie zu oder den Naturheilverfahren. Wenn Sie sicher sind, dass da nichts Schlimmeres ist, dann lohnt es sich wirklich auch der Therapie zuzuwenden und zu überlegen, wie kann ich zum Beispiel Sekret abhusten, wie kann ich inhalieren, wie kann ich mich eben besser bewegen, Sport machen, um eigentlich ohne Medikamente auch viel besser mit dem Husten zurande zu kommen. Ich würde gerne noch mal eben auf diese Damen kommen, die nicht husten.
Ja.
Und das ist so eine Geschichte, Oscar Wilde hat das mal beschrieben als Lady Windermere-Syndrom. Das heißt, das sind die älteren Damen der vornehmen Gesellschaft, die eben nicht husten gelernt haben. Und diese Damen, da bleibt das Sekret einfach in den Bronchien hängen. Und die Patientinnen, üblicherweise eben Patientinnen, haben Erweiterung der Bronchien und das nennt sich Bronchiektasen. Und bei dieser Erkrankung ist es extrem wichtig, dass man regelmäßig abhustet, weil sich sonst Bakterien in diesen Bronchien festsetzen. Und die kriegen dann ganz unangenehme Keime. Und durch antibiotische Therapien, die nicht unbedingt so lang genug durchgeführt wurden, kann es sein, dass sie dann eine chronische Besiedlung mit irgendwelchen fürchterlichen Keimen bekommen. Und dann kann das eben über Jahre und Jahrzehnte so dahinschwelen. Und dann kommen die sehr häufig eben zu uns. Ich habe solche Patienten, die dann schon 20 Jahre mit Husten zu tun haben und also eigentlich nie ihre Diagnose bekommen haben. Und wenn wir dann eine Computertomographie machen und draufhören, dann sehen wir das eigentlich. Dann müssen wir diese Patienten doch mal bronchoskopieren und sozusagen mit einem Schlauch, so Art wie ein Gastroskop, also ein Endoskop, in die Luftröhre reingucken und da mal Sekret entnehmen.
Also man darf sich schon trauen zu husten.
Ein Husten ist ganz wichtig. Mhm. Und das vielleicht auch nochmal gesagt, wenn man Auswurf hat, den soll man lieber in das Taschentuch spucken, als es runterzuschlucken. und die Taschentücher bitte nicht irgendwo unter dem Kopfkissen lagern, sondern wirklich sofort in den Mülleimer schmeißen.
Alles klar, also dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Dr. Urte Sommerwerk, Chefärztin der Pneumologie, der Allergologie, der Schlaf- und der Beatmungsmedizin im Krankenhaus der Augustinerin.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich beim Kölner Krankenhaussender, der die Podcast-Folgen unterstützt.